Evangelium Kapitel 2 und ich lese uns den Predigtext Verse 1 bis 7. Das ist die Seite 1132. Lukas 2, 1 bis 7. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vor dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenäus Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Ich möchte auch noch beten. Vater, wir danken dir, dass wir ab heute auch durch das Lukas-Evangelium Kapitel 2 gehen dürfen, durch die Geburt deines lieben Sohnes und durch die Geschehnisse und Ereignisse, die sich damals so lange zurück zugetragen hatten. Herr, wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, dein Wort richtig zu verstehen und ja darin auch Trost zu sehen und ja dahin zu kommen, wo wir alle eines Tages kommen möchten und ja, dich anzubeten, nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch in der Ewigkeit. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Ich habe heute ein großes Problem, weil dieses Ereignis, über das wir heute sprechen oder das wir heute anschauen möchten, uns sehr vertraut ist. Und es ist eine Herausforderung, auch wenn es vielleicht so einfach zu verstehen ist, aber dennoch ist es umso schwieriger zu predigen, weil wir stehen alle in der Gefahr, die Geschichte, die uns über die Geburt Jesu so sehr vertraut ist, wir haben das schon hunderte von Male gehört, immer wieder unseren Kindern vorgelesen, gerade vielleicht auch jetzt in der nächsten Zeit vorlesen werden, darüber nachgedacht, darüber Predigten gehört und umso mehr stehen wir in der Gefahr, die tiefe Bedeutung dessen, was hier eigentlich vor sich geht, nur oberflächlich zu verstehen oder vielleicht überhaupt nicht zu verstehen. Wenn ich dich frage, woran denkst du, wenn du an die Weihnachtsgeschichte denkst? Wir nennen sie die Weihnachtsgeschichte über die Geburt Jesu. Woran denkst du, welche Aspekte kommen dir gleich in den Sinn? Und welche Dinge ergreifen dein Herz? Dinge, die dich ins Staunen versetzen. Dinge, die dich zum Dank bringen, zum Lob und Dinge, die dich zum Lieben bringen. In unserem Text geht es eigentlich einfach gesagt über drei Dinge, die in der Geburt Jesu betrachtet werden hier in dem Text. Es geht um den Zeitpunkt der Geburt Jesu, es geht um den Ort der Geburt Jesu und als drittes geht es um die Art und Weise der Geburt Jesu. Und das betrachten wir auch heute in dem Text. In den Versen 1 bis 3 lesen wir über den Zeitpunkt der Geburt Jesu. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenäus Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ist interessant zu sehen, dass Lukas, als er anfängt, über die Geburt Jesu zu sprechen, anfängt, über die zeitlichen und die geschichtlichen Ereignisse auf die Geburt Jesu zu sprechen. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit zuerst auf die zeitlichen und die geschichtlichen Ereignisse hin. Damit macht er deutlich, dass die Geburt Jesu als erstes eine Realität war, ein konkretes Ereignis, welches einen historischen Hintergrund gehabt hat. Und nichts anderes ist das Evangelium. Der Glaube an das Evangelium ist als erstes der Glaube an etwas Geschichtliches, an etwas Ereignisvolles, was sich real zugetragen hatte. Und die Geburt Jesu war real. So real, wie es die Stühle jetzt sind, auf denen ihr alle sitzt. Lukas hat seine Arbeit als Evangeliumsautor sehr gründlich gemacht. Wenn wir in Kapitel 1 lesen, als er die Worte oder eigentlich das ganze Evangelium an Theophilus richtet, wahrscheinlich einen römischen Staatsbürger, so sagt er dort, dass er viele Augenzeugen gefragt hatte, um genau wie möglich über die Ereignisse, die sich um die Geburt Jesu herum zugetragen haben, zu berichten. Und diese geschichtlichen Ereignisse sind von großer Bedeutung. Sie lassen uns wirklich im Glauben an die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Es gibt viele Stimmen heute, die sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob das in Bethlehem war, wo Jesus geboren wurde, ob überhaupt diese Geschichte sich zugetragen hatte. Wichtig ist, dass wir die spirituelle Wahrheit dahinter von der Geburt Jesu verstehen. Aber das ist alles andere als biblisch. Das Evangelium ist in einem geschichtlichen Kontext verankert. Lösche die Geschichte aus und du wirst das Evangelium auslöschen. Und wenn wir uns daran erinnern, als der Apostel Paulus die Auferstehung Jesu verteidigt, in 1. Korintherbrief Kapitel 15, welche Beweise bringt er an? Geschichte. Er sagt, Jesus Christus ist auferstanden. Warum wissen wir das? Weil er als erstes diesem, als zweites dem anderen erschienen ist und als drittes 500 Brüdern auf einmal, die die meisten noch unter uns sind, hat er damals geschrieben. Genau das Gleiche macht Lukas. Die Geschichte über Jesu Geburt fand in einem zeitlichen und geschichtlichen Kontext statt. Wir lesen hier von Kaiser Augustus und Quirinius, zwei römische Staatsbürger, die in der damaligen Zeit sehr wichtige Persönlichkeiten waren, gerade wenn wir den Kaiser Augustus anschauen. Augustus ist überhaupt ein Ehrentitel. Augustus war der Großneffe von dem bekannten Herrscher Julius Caesar. Nicht nur ein Großneffe war Augustus von Julius Caesar, sondern auch sein Ziehsohn. Er hat ihn adoptiert und er hat ihm die Herrschaft nach seinem Tod dargelassen. Und Augustus war der Nachfahre von Julius als Herrscher über das gesamte Römische Reich. Und der Titel Julius, wir lesen es schon oder können es uns denken, bezieht sich auf den Monat Juli. Und der Titel Augustus auf den Monat August. Und früher war es üblich, dass man Männer oder Menschen, die in der Regierung waren, nach den zeitlichen Abständen genannt hatte. Und allein, dass dieser Kaiser Augustus genannt wurde, bedeutete, dass die Zeit, dass er die Zeit mit seinem Dasein, mit seiner Regierung sehr geprägt hatte. Nach dem Tod des Julius Caesars entstand der sogenannte Kaiserkult, wo man anfing, die Kaiser anzubeten und zu vergöttlichen. Und Julius Caesar war ein solcher Gott von den Römern angesehen, der nach seinem Tod offiziell zum Gott anerkannt wurde und der deswegen so auch verherrlicht wurde. Und er ist offiziell als der Herrscher in die Göttergemeinschaft der Römern eingegangen. Und nun steht sein Sohn an seiner Stelle. Für die Römer der Sohn Gottes. Augustus bedeutet der Erhabene. Aber sein vollständiger Name war Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Und auf Deutsch Imperator Caesar, Sohn des Vergöttlichten, der Erhabene. Wir merken, Lukas bringt hier nicht umsonst den Kaiser Augustus ins Spiel. Augustus war kein normaler Mensch, sondern er war der Sohn Gottes, jedenfalls für die Römer. Und selbst deswegen auch gleich Gott. Zudem gelang es Augustus wie keinem anderen römischen Herrscher, über das ganze Weltreich Frieden zu bringen. Frieden für die Römer. Er hat das ganze Weltreich erobert und so feierte man ihn als im Römischen Reich als Augustus, den Sohn Gottes, den Retter. Den Retter der Welt. Und seine Geburt war die Einleitung, so dachte man, des goldenen Zeitalters. Er bringt den Menschen die frohe Botschaft. Dieser als der Sohn Gottes und Retter der Welt angebetete Kaiser Augustus hatte aber noch nicht genug. Wir lesen hier, dass Lukas uns darüber schreibt, dass er den ganzen Erdkreis sogar, natürlich meint es hier nicht die ganze Erde, sondern den ganzen römischen Weltreich, den ganzen Erdkreis erfassen lassen wollte. Und bei diesem Befehl ging es um Geld. Er wollte einfach die Steuern eintreiben. Er wollte, dass die Menschen sich registrieren, um zu wissen, von wem müssen wir noch Steuern einziehen. Und deswegen wurden auch sogenannte Zöllner in das Land damals gelassen. Das waren Juden, die zusammen mit den Römern kooperiert haben und die diese Steuern später, lesen wir es in den Evangelien, von den Juden eingetrieben haben. Deswegen waren sie auch so verhasst. Ein Zöllner war ein Synonym für einen Sünder. Und wir sehen hier, dass dieser Befehl von Kaiser Augustus ausgegangen war, um auf das liebe Geld aus zu sein, um die Steuern einzutreiben. Die Juden, im Gegensatz zu den Römern, hatten keine andere Wahl. Es war das erwählte Volk Gottes, aber nur noch ein Bruchteil dessen, was es mal gewesen ist. Wenn wir überhaupt so in die Geschichte schauen und das jüdische Reich oder die Juden, das Volk Israel, vergleichen mit den Anfängen, als Gott es gebildet hat, als Gott den Gottesdienst im zweiten Buch Mose seinem Volk geschenkt hat, als es das Land Kanaan erobert hatte unter David, der eigentlich die Fläche am meisten ausgebreitet hat, so dass sein Sohn, der Nachkomme, der Salomo, überhaupt keinen Krieg mehr zu führen hatte. Alles war besiegt. Es war ein unendliches Reich, scheinbar. Doch mit dem Sohn Salomos, Rehabiam, ging es bergab mit dem Volk Israel. Erstmal die Teilung Nordreich, Südreich, Götzenanbetung, Gottlosigkeit bis hin zur Gefangenschaft. Und jetzt waren sie ja irgendwie doch in ihrem Land wieder, aber bei aller Liebe nicht in Freiheit, sondern in Unterdrückung. In Unterdrückung. Sie waren ein verstoßenes Volk, ein unterdrücktes Volk unter römischer Macht, den Römern völlig ergeben. Und seit 500 Jahren kam dazu noch, dass die Königslinie Davids komplett aufgehört hatte zu existieren. Es gab keinen König, über 500 Jahre. Es war der tiefste Punkt Israels in der ganzen Geschichte. Doch gerade in dieser Zeit lesen wir, beginnt Gott seinen Plan auszuführen. Seinen Plan von einem Erlöser. Seinen Plan von einem König, den er einmal dem David verheißen hat und auch schon viel früher. Als David gesagt hat, ich möchte dir einen Tempel bauen, ich möchte dir einen Nachkommen bauen, sozusagen einen Gottesdienst. Und Gott sagt, nein, ich werde dir einen Nachkommen schenken. Und das ist der Nachkomme, der mit Jesus Christus wahr geworden ist. Und gerade diese Zeit für die Römer, eine Zeit des Friedenreiches, für die Juden eine Zeit der Unterdrückung, der Bedrängnis, lesen wir in Galater Kapitel 4, Vers 4, gerade über diese Zeit. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott ist im Timing seiner Souveränität. Wir lieben solche Geschichten, wenn wir vielleicht solche Filme schauen oder Bücher lesen mit einem Happy End, wo es scheinbar alles zugrunde geht, wo das Gute scheinbar von dem Bösen besiegt wurde und plötzlich sieht man, ich rede so bildlich, am Horizont jemanden, der sich auf den Weg gemacht hat in dieses Geschehnis, einzugreifen, in dieses Ereignis einzugreifen und im letzten Augenblick das Böse zum Guten wendet. Er wird den Verlauf der Geschichte beeinflussen und er wird die Geschichte so lenken, dass man aufatmen kann. Und am Ende ist ein Happy End. Das ist die Geschichte von der Geburt Jesu. Der Kaiser hat er natürlich nicht ahnen können, dass er mit seinem Befehl den Willen und den Plan Gottes einleitete. Um alles auf die Geburt des wahren Königs, Jesus und seines Reiches, vorzubereiten. Der Kaiser Augustus, er hielt sich ja selbst für den erhabenen Sohn Gottes. Er hat ja als erster an vorderster Front dafür gekämpft, dass sein Vater Julius Caesar als der Gott anerkannt wurde. Und hat es geschafft. Und deswegen hat er sich als der Sohn Gottes angesehen. Aber mit seinem Befehl macht er Platz für den wahren Augustus. Für den wahren Erhabenen. Für den wahren König. Für Jesus Christus. Der vor langer Zeit ersehnte Retter der Menschen. König der Könige und Herr der Herren. Und so lesen wir, dass die Zeit in der Hand Gottes liegt. Die Zeit liegt in der Hand Gottes. Ob deine Zeit hell ist oder dunkel, ob deine Zeit gerade angenehm ist oder schmerzhaft, sie liegt in der Hand Gottes. Gott lenkt nicht nur bestimmte Höhepunkte in unserem Leben, wo es uns gut geht, sondern gerade die Tiefschläge, gerade schwierige Situationen und Zeiten werden von Gott umso mehr kontrolliert, gelenkt, bewirkt und zu seinem Plan ausgefahren. Es ist eine Ironie, dass wir besonders in der für uns schwierigsten Zeit, in der wir eigentlich am meisten von dem richtigen Timing Gottes überzeugt werden müssten, dass dies die Zeit ist, wo es für uns am schwierigsten fällt. Gott das Vertrauen zu schenken, dass er die Zeit in seiner Hand hält, dass er alles unter Kontrolle hat und dass ihm nichts entgehen kann, was seinen Namen entehrt. Aber genau das geschieht hier. Je schwieriger die Zeit für das Volk Gottes, desto mehr ist Gott am Wirken. Das sagt uns ja Lukas hier. Möglicherweise gibt es aktuell Dinge in deinem Leben, die dich herausfordern, Gott angemessen zu vertrauen. Aber die Weihnachtsgeschichte, sie lehrt uns als erstes, gerade wenn wir auf die Zeit schauen. Lukas, er lenkt ja unsere Aufmerksamkeit darauf, in jenen Tagen, dass wir uns über die Tage Gedanken machen. Es geht über den Kaiser Augustus, was war es für ein Mensch? Es geht über den Statthalter Kyrenius, der zu der damaligen Zeit ein Statthalter von Syrien war. Und Syrien war auch ein Herrschaftsgebiet, der dem römischen Weltreich unterlegen war. Und Judäa gehörte ebenso zu dem Herrschaftsgebiet von Syrien. Und so sehen wir in dieser schwierigsten Zeit Gottes Vorsehung. Wir sehen Gottes Vorsehung. Einfach, dass Gott alles lenkt, selbst wenn es jetzt noch nicht so danach aussieht, aber dass er alles dafür tut, um sein Wort zur Erfüllung zu bringen. Und die Erfahrung lehrt uns es doch. Wenn wir zurückschauen auf die schwierigen Ereignisse, wenn wir an Gott glauben und zurückblicken, so schwer die Ereignisse auch waren, wir schauen zurück und keiner von uns würde sagen, ja, ich habe Gott vertraut, aber er hat mich im Stich gelassen. Jeder würde, glaube ich, fest bezeugen, ja, es war eine schwierige Zeit, aber ich wäre niemals dort, wo ich jetzt war, wo ich jetzt bin, wenn Gott mich nicht so geführt hätte. Aber Gottes Vorsehung wird nicht nur in Bezug auf die Zeit deutlich, die Lukas uns hier benennt, sondern auch in Bezug auf den Ort. Wenn wir den Ort der Geburt Jesu anschauen, damit kommen wir zum zweiten Punkt, so sehen wir, dass auch hier Gottes Vorsehung seinen Platz hatte. Gott war auch hier am Wirken. Überhaupt aus hebräischer Sicht, wenn wir die Verse lesen, Vers 4 und 5. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Wenn wir diese zwei Verse nicht gelesen hätten, wenn wir nicht gewusst hätten, wie diese Geschichte sich zugetragen hätte, natürlich fällt es uns schwer, weil wir die Geschichte und den Ausgang schon kennen. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, was haben hebräische Leute damals genannt, die vielleicht überhaupt nicht wussten, wie es sich zutragen wird, die aber vielleicht Josef und Maria kannten. Gott hat verheißen in Jesaja, dass den Erretter eine Jungfrau gebären wird. Und wenn du als Hebräer jetzt diese Jungfrau anschaust, sie ist verlobt mit Josef, dann wirst du doch nervös, oder? Zudem, wenn du in Micha Kapitel 5, Vers 2 liest, und du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und wenn du diesen Vers liest, aber gleichzeitig siehst, dass Josef und Maria in Nazareth sind, es gibt keine Transportmittel, so wie wir heute sie haben. Keine öffentlichen Verkehrsmittel, keine Autos. 150 Kilometer befinden sie sich von Bethlehem entfernt. Maria ist im 8. Monat schwanger. Sie denken ja nicht mal einmal daran, nach Bethlehem zu gehen. In dieser schwierigen Zeit, wo die Frau viel mehr Ruhe braucht, viel mehr Erholung und nicht diesem Stress ausgesetzt werden sollte. Aber keine Sorge. Gott ist in allen Einzelheiten der Geschichte über die Geburt Jesu souverän und erhaben. Und auch hier wird uns die Vorsehung Gottes sichtbar. Er wird einfach den mächtigsten Menschen der Welt als eine Schachfigur seines Plans gebrauchen, um seinen Willen auszuführen. Und das tut er genau hier. Und er gebraucht die Volkszählung eigentlich, um die Familie Josef und Maria nach Bethlehem zu bringen. Bethlehem. Keine Hauptstadt wie Rom, ein kleiner, scheinbar bedeutungsloser Ort, ein Dorf, aber für den Großes verheißen wurde. Es ist nämlich der Geburtsort Davids gewesen. Und Lukas, er sagt uns hier, dass Josef gerade aus dem Haus des Geschlechts Davids war und deswegen musste er war gezwungen. Ja, so schwer es für ihn war, seine hochschwangere Frau auf diese lange Reise mitzunehmen. Ohne Komfortmittel, ohne Verkehrsmittel. Vielleicht, ja, wir sehen diese Geschichten oder diese Kinderfilme, wo sie auf einen Esel geritten ist. Wir wissen nicht, wie sie dahin gekommen waren, aber es waren natürlich sehr schlechte Mittel gewesen, gerade für eine hochschwangere Frau. Und dennoch, alles wird dahin von Gott geführt, dass sie in Bethlehem ankommen. Und du siehst auch hier, dass alle Umstände rund um die Geburt des Messias fest in der Hand Gottes waren, in seiner Vorsehung. Er leitet, er führt, er lenkt. Wir sind in seiner Hand. Und ist es nicht ein großer Trost zu wissen, dass nichts geschehen kann, was Gott nicht will, dass es geschieht? In dieser Welt, in der sich alles wendet, sich alles zuspitzt, sich alles verändert, leben wir als Christen in völliger Gelassenheit, in völliger Ruhe, wissend um die Vorsehung Gottes. Alles Geschehen hängt nicht von den Umständen ab, sondern alle Umstände hängen von der Vorsehung Gottes ab. Und das sehen wir in der Weihnachtsgeschichte. So sehen wir in Bezug auf die Zeit Gottes Vorsehung. So sehen wir in Bezug auf den Ort Gottes Vorsehung. Aber wir sehen in der Weihnachtsgeschichte auch etwas anderes. Wir sehen nicht nur die Vorsehung Gottes, sondern wir sehen auch den Charakter Gottes in der Weihnachtsgeschichte. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Art und Weise der Geburt Jesu. wenn du einen Retter der Welt erwarten würdest, welche Vorstellungen hättest du von ihm gehabt? Da ist ein Widersacher, der Teufel, der mit seiner dämonischen Armee bereitsteht. Da ist Adam als Repräsentant für alle Menschen, der in die Sünde gefallen ist und somit alle, die ganze Menschheit mit sich gezogen hat. In Adam sind sie alle gestorben, lehrt uns Paulus. Das sind unzählige Millionen von Sünden, die seit der Entstehungsgeschichte der Menschheit bestehen. Das sind Menschen, die sich selbst dienen. Menschen, die nur für sich selbst leben, einander unterdrücken, verachten, missbrauchen. Welche Art von einem Retter würdest du erwarten? Was sollte Theophilus, der Empfänger dieses Evangeliums als römischer Staatsbürger im römischen Weltreich für einen Retter erwarten? Einen herrlichen Empfang, goldene Kutschen, weiße Pferde, prächtige Kleider, Trommeln, roter Teppich. Plötzlich steigt ein angesehener Mann in weißen Kleidern, bekleidet mit einer goldenen Krone auf seinem Haupt, aus dieser goldenen Kutsche heraus und geht auf den roten Teppich und winkt der ganzen Volksmenge zu, der Retter der Welt. Und alle jubeln ihm zu, alle rufen ihm laut zu und begrüßen ihn. Würdest du das erwarten? Schaut mal, was Lukas sagt. Vers 6 und 7. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Siehst du diese Ironie von der Weihnachtsgeschichte? Wir lesen von Jesus, das haben wir heute schon einige Male gehört, in Jesaja 9,5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und nun lesen wir, wie dieser wunderbare Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, in den Windeln gewickelt wurde und in seinem ersten Bettchen in einer Schale liegt, sozusagen, woraus Tiere gefressen haben, weil für sie kein Platz im Gasthaus war. Zu Maria hieß es, sei gegrüßt, du hast Gnade gefunden, der Herr ist mit dir. Die Worte von dem Engel Gabriel. Und plötzlich findet sich die Familie in einem Viehstall. Weiter hieß es zu Maria, er wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Doch er liegt hier scheinbar völlig hilflos, in Windeln gewickelt in einer Krippe. Was ist hier eigentlich los? Was geht hier hervor? Wie verkehrt und unpassend ist doch die Realität in Bezug auf die glorreichen Vorankündigungen über Jesu. Warum muss der König der Könige in einem stinkenden Viehstall zur Welt kommen? Warum muss er in einem schmutzigen Behälter hineingelegt werden, aus dem Tiere fressen? Wenn der König der Welt kommt, so müsste doch jeder sein Bett freiräumen und selbst Platz nehmen in diesem Viehstall. Paul Gerhardt, der über die Geburt Jesu ein eindrückliches Lied geschrieben hat, er kämpft mit diesem Anblick. Man kann es wirklich in diesem Lied nachempfinden. Wir haben das Lied Nummer 64. Wir kennen es zwar nicht, im Englischen sind noch viele andere Verse. Und wir sehen, wie er dort in diesem Lied an dieser Krippe steht und mit diesem Anblick kämpft. Sieht Jesus in dieser schmutzigen Krippe. Und plötzlich schreit es aus ihm heraus in diesem Lied. Er sagt, oh, dass doch so ein lieber Stern soll in der Krippe liegen. Für edle Kinder großer Herren gehören goldene Wiegen. Ach, Heu und Stroh sind viel zu schlecht. Samt, Seiden, Purpur wären recht, dies Kindlein draufzulegen. Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu. Ich will mir Blumen holen, dass meines Heilands Lager sei, auf Rosen und Violen, mit Tulpen, Nelken, Rosmarin, aus schönen Gärten will ich ihn von oben her bestreuen. Zur Seite will ich hier und da viele weiße Lilien stecken, die sollen seine Äugleinpaar im Schafe sanft bedecken. Er kann diesen Anblick nicht ertragen, doch während er dieses Lied schreibt, kommt ein Wendepunkt. Und er versteht, dass das so sein muss, weil es Jesus, weil es Gott so wollte. Und deswegen schreibt er weiter, doch liebt viel mehr das dürre Gras, das Kindlein mehr, als alles das, was ich hier und nenne und denke. Du fragst nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seele Trost und Freud durch allerhand Beschwerlichkeit. Das will ich dir nicht wehren. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und alle deine Freuden. In diesem Punkt sehen wir die Art und Weise der Geburt Jesu. Lukas, er schreibt es ganz schlicht. Und es kam die Zeit, Jesus wurde geboren, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Futterkrippe, weil für sie kein Platz in der Herberge war. Und hier sehen wir den Charakter Gottes in der Geburt Jesu. Einmal fragte Philippus Jesus, zeige uns den Vater. Und wir kennen die Antwort. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Du willst den Vater sehen? Schau auf die Krippe. Schau auf dieses Kindlein, der in der Krippe liegt. In der Geburt Jesus sehen wir den Vater. Und wir sehen hier, dass der Vater demütig ist. Der Vater demütigt sich in der Demütigung seines Sohnes um unseretwillen. Lukas hebt dieses ärmliche Bild hervor, um deutlich zu machen, von der ersten Sekunde seines Lebens war das Leben Jesu stellvertretend für uns arme und nichtige Sünder. Gott zeigt schon mit der Geburt seines Sohnes, wie weit er bereit ist zu gehen, um dich zu retten. Er verzichtet auf seine Herrlichkeit und er verzichtet damit auch auf die Anerkennung, die ihm doch zusteht. Er verzichtet auf die Würde. Er geht bis aufs Äußerste. Wir haben es heute gelesen in Philipper 2. Er entäußerte sich selbst. Das ist hier die Geburt Jesu, die Entäußerung Jesu Christi. Aber Jesus geht noch weiter. Er ging nicht nur vom Thron in die Futterkrippe. Er ging von der Futterkrippe auf ein schändliches Kreuz. Auf ein Zeichen, welches man angeschaut hat und es voll mit Fluch war, wurde verflucht um unseretwillen. Auf der anderen Seite sehen wir, hat Jesus dieses ärmliche Verhältnis angenommen, um für die ärmsten Menschen, wie wir es sind, weil wir doch nichts aufzuweisen haben, was uns vor Gott gerecht macht, zugänglich zu sein. Wer hatte denn Zugang zu dem Kaiser Augustus? In seinem prächtigen Palast, hinter dicken Mauern, in einem königlichen, mit Gold verzierten Gemach, unter starker Bewachung. Wer hatte Zugang zu diesem Kaiser Augustus? Wahrscheinlich die wenigsten Menschen. Und zum König der Könige war keine Audienz notwendig. Es fanden dort die schlichtesten Menschen, das werden wir nächstes Mal hören, Zugang. Zu jeder Zeit, unangekündigt, nachts. Er ist der, von dem wir auch vorhin im Lied gesungen haben, der Immanuel heißt. Gott mit uns. Gott mit uns. Er kommt nicht, um bedient zu werden, um Steuern einzutreiben, wie es der Kaiser Augustus wollte. Sein Befehl, er ging mit dem Ziel, sich bedienen zu lassen, Jesus' Ziel war, zu dienen. Deswegen kam er als ein Knecht. Und letzten Endes diente er mit seinem Leben, das er als Lösegeld für viele gegeben hat. Jede Religion von Menschen gemacht, sie sagt dir, was du tun musst, was du wissen musst, wohin du gehen musst, wohin, was du tun musst, um gerettet zu werden, um gut zu sein vor Gott. Und die Weihnachtsgeschichte handelt nicht darüber, was der Mensch tun muss, um von seinen Sünden gerettet zu werden. Sie handelt davon, was Gott getan hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen großen König und Erlöser anzubeten. Wir wollen nicht zu Augustus. Wir wollen zu Jesus. Wir wollen nach Bethlehem. Wir wollen in dieses Viehstall. Jesus ist schon längst kein kleines Kind mehr. Er sitzt zu Rechten der Majestät und tritt für die ein, die an ihn glauben. Zu ihm wollen wir. Zu ihm führt uns der Weg. Aber wenn wir über die Weihnachtsgeschichte nachdenken und uns die Worte fehlen, dieses große Ereignis zu beschreiben, was Gott hier eigentlich Wundervolles vollbracht hat, so können wir auch in dem gleichen Lied von Paul Gerhardt sagen, ich sehe dich mit Freuden an und ich kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir können es nicht gut genug ausdrücken. Wir können diese Herrlichkeit sehr schlecht mit unserem schwachen Mund bekennen und beschreiben. Herr, aber dennoch hast du uns in deinem Wort aufgezeigt, welche große Herrlichkeit du in diesem kleinen Dorf, in diesem stinkenden Stall, in dieser stinkenden Futterkrippe offenbart hast. Unseren großen Erlöser, unseren König, den Herr der Herrscharen, der über allem steht, der alles regiert und dem alles unterworfen ist. Und wie wohl geht es uns dabei, dass wir zu ihm gehören dürfen. Dass er unser König ist. Dass wir Zugang haben durch sein Erlösungswerk zum Thron der Gnade. Dass wir nicht bestimmte Dinge in unserem Leben erreichen müssen, bevor wir zu dir kommen dürfen. Wir können so kommen, wie wir sind. Voll beladen mit Schuld, mit Schmutz, mit Gestank, wie diese Hirten vom Feld. Und wir finden bei dir Zugang und Trost und Frieden. Herr, wir möchten dich anbeten. Wir möchten dich loben. Wir möchten dich preisen. Unser Leben lang und die Ewigkeit. Amen.